Sacharja 9, Vers 9, der erste Abschnitt. Wir lesen: Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. So gemeinsam denken wir also in unseren Predigten darüber nach, wie wir als Christen im Advent leben sollen und was es meint, eigentlich vorbereitet zu sein. Ja, das Erste, was uns aufgefallen ist in dem Text über diese Adventszeit, aus diesem Text aus Sacharja, ist eben dieser starke Befehl Gottes zu der außerordentlichen Freude in dieser Zeit. Wir lesen: Frohlocke sehr. Also nicht nur sei fröhlich, sondern frohlocke sehr meint, es ist eine Verstärkung des Ganzen. Und genau das, dieses sehr bezieht sich auch auf das Jauchzen. Jauchze sehr. Und letztes Mal habe ich das Beispiel oder die Illustration aus der Heiligen Schrift gebraucht, wo David vor der Bundeslade getanzt hat. Ja, und das hat Gott gefallen, weil er genau gesehen hat, es ist nicht etwas Unnatürliches, es ist nicht nur ein Theaterspiel, wo viele Menschen einfach nur die Hände heben, sondern es lag ihm am Herzen. Er hat sich wirklich darüber gefreut, was hier passiert, dass die Bundeslade nun nach Jerusalem reinkommt. Ja, und wie gesagt, ich habe in der letzten Predigt das schon erwähnt, dass diese Herausforderung sich an uns alle als Menschen Gottes richtet. Also nicht nur damals, an die das Wort Gottes oder an die der Prophet, zu denen der Prophet Sacharja gesprochen hat. Es gilt uns genauso. So die Heiligen des Alten Testaments, die Heiligen des Neuen Testaments, sie sind zu dieser Freude herausgefordert von Gott selbst. Und nun ja, ich bin ja auch ein Mensch. Ja, und wir wissen das alle. Mit der Freude ist das nicht so einfach. Ja, der christliche Denker und Schriftsteller C.S. Lewis, der hat seiner Zeit gesagt, ich sage das einmal so, wie ich denke, dass er es gesagt hat, nicht genau Wort für Wort, aber er sagte Folgendes. Er sagte: Wenn die Zahnschmerzen einmal aufhören, dann werde ich wieder frohlocken. Ja, und das verstehen wir sehr, sehr gut, ja. Wenn alles in Ordnung ist, oh, dann ist es nicht zu schwer, freudig zu sein. Na, für manche doch, aber es ist einfacher, sage ich mal so. Tja, aber wenn das Leben und die Schwierigkeiten und die Probleme kommen, ja, dann ist es nicht mehr so einfach mit der Freude und mit dem Jauchzen. Aber ihr Lieben, das weiß doch Gott auch, oder? Das weiß Gott auch. Und die Realität ist aber diese, leider diese, dass viele Christen auch ohne Zahnschmerzen so herumlaufen, als hätten sie welche. Ja? Und das ist doch nicht gut. Weil im Grunde genommen, wenn wir darüber nachdenken, wir haben das beste Los gewählt oder wir wurden in das beste Los hineingestellt von Gott selbst. Nicht nur in dieser Zeitlichkeit, sondern auch in dem, was uns in der Ewigkeit erwartet. Überlegt einmal, was das bedeutet, ein Kind Gottes wirklich zu sein. Oh, und dann merkt man, ja, da kommt die Freude wieder hoffentlich hoch. Ja? Aber Gott weiß ganz genau, dass auch seine Menschen so ihre Problemchen haben werden mit der Freude. Und deshalb finden wir immer wieder diese Herausforderung eben zu der Freude in dem Worte Gottes. Und ihr habt bestimmt viele Verse jetzt in eurem Gedächtnis oder in eurem Kopf, die von der Freude sprechen. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist meine Stärke oder eure Stärke, was immer. Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn aller Zeit, abermals sage ich, freut euch. So wir sehen, Sacharja war nicht der Einzige, der das geschrieben hat im Auftrag Gottes. Wir finden diese Herausforderung zur Freude immer und immer wieder. Und wir verstehen auch warum. Weil wir als Menschen ja nicht immer freudig sind. Das Leben holt einen ein. Und ich kenne das ja auch. Aber dann muss man sich immer wieder ermahnen und sagen, naja, was ist wirklich wichtig? Es ist wichtig, dass man gesund ist. Es ist schon schön, wenn man keine Zahnschmerzen hat. Ja? Ich kann euch was von, über Zahnschmerzen erzählen. Meine Güte. Ja, denke ich gerade rein. Oh, ja, wie kann man mit Zahnschmerzen freudig sein? Aber ja, Perspektive. Perspektive ist schon wichtig. Nun, es ist gut, dass ich diese Verse kenne und dass ich mich auch ermahne, freudig zu sein. Ich bin nicht ein sehr freudiger Mensch, aber wie auch immer. Schaut mal, Israel, ja, als das auserwählte Volk Gottes, im Grunde genommen haben sie die Adventszeit oder ihre Adventszeit nicht richtig verbracht. Ja, sie haben falsch gelebt. Und Israel, mit der Ausnahme von Einzelnen, ja, haben doch ihren Messias nicht erkannt, als er gekommen ist. Und wir denken darüber nach und fragen uns, wie kann das sein? Sie hatten doch ihre Bibel, sie hatten doch diese Hinweise auf den Messias immer und immer wieder in den fünf Büchern Mose, in den Sprüchen, in den Psalmen, in den Propheten, umso mehr wie in den anderen Schriften. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, ein Bibellehrer hat das mal herausgefunden und er stellte fest, dass in den fünf Büchern Mose es insgesamt 117 Hinweise auf Jesus und sein erstes Kommen gibt. Ja, es gibt 117 und viele von diesen 117 sind Vorschatten oder Bilder auf Jesus Christus. Und dann gibt es 153 Prophetien auf den Messias und sein erstes Kommen in den Propheten. Und dann 144 Prophetien und Hinweise gibt es in den anderen Schriften, das heißt Psalme, Sprüche und so weiter. Ja, das Buch Ruth und so weiter. Insgesamt sagt oder sagen uns die Bibellehrer, sind es 414 Hinweise im Alten Testament, die ganz genau auf das erste Kommen des Messias hinweisen, davon sprechen. Und jeder oder jeder Jude, jüdischer Mensch, der die Bibel gelesen hat, er hatte diese Prophetien eigentlich vor seinen Augen. Und deshalb haben wir heute den 24. Psalm gelesen. Die jüdischen gelehrten Schriftsteller, die haben ganz genau gewusst, aha, das sind diese Psalmen, die ganz klar von dem Messias sprechen, die auf den Messias hinweisen. Stellt euch vor, 414, das ist viel, oder? Das ist viel. Das sind viele Hinweise auf den Messias, der kommen soll. Und ja, wir verstehen, Gott wollte nicht, dass es für sein Volk eine Überraschung sein wird, wenn der Messias plötzlich auftaucht. So, und als Jesus gekommen ist, was ist passiert? Die meisten haben ihn nicht angenommen, trotz dieser Hinweise. Ja, trotzdem, dass Jesus wie kein anderer in der Geschichte Israels Menschen auf diese Weise geheilt hat. Er hatte Autorität über die Natur, er hat Menschen geheilt und. Und trotzdem haben die gesagt, no, das kann der Messias nicht sein, weil dieser Herr Jesus, weil Jesus, als er gelebt hat, ihren Vorstellungen nicht entsprach. Und das ist die Gefahr, ja, dass die Menschen Gottes sich bestimmte Vorstellungen machen. Und wenn ja, dieser Messias nicht so richtig der Vorstellung spricht, oh, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber wir müssen uns auf der Bibel gründen, in der Bibel festgegründet sein, ja, damit wir ganz genau sehen, ja, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. So 414 Hinweise, das ist schon allerhand im Zusammenhang des ersten Kommens Jesu. Ihr Lieben, mit dem zweiten Kommen Jesu, was denkt ihr, wie viel mehr Hinweise wir dafür haben? Viermal mehr. So viermal 414. Und das sind über 1600 Hinweise. auf das zweite Kommen des Herrn Jesus. Das heißt, wir als Menschen Gottes, die nun im Jahr 2023 leben, ich muss aufpassen, ja, manchmal nicht wie jetzt mit den im Bulletin 951 Jahre. Wer wird so alt? Eines Tages werden die Menschen so alt werden im tausendjährigen Reich. Die waren auch vorher, ja, vor den Patriarchen, aber heute nicht. Wenn wir heute 80 werden, 90 werden, das ist schon allerhand. Ja, das ist hohes Alter. Ist so. Wie auch immer. Wir als Menschen Gottes, lebend in 2023, wir wissen weitaus mehr, als das Volk Israel es je wusste. Wir wissen mehr. Viel mehr. Wir haben weit mehr Informationen aus der Heiligen Schrift. Auf das zweite Kommen des Herrn Jesus. Ja, als Israel es je hatte. Aber es scheint so, dass die meisten Christen, genauso wie seinerzeit Israel, ja, auch nicht richtig leben im Advent. Selbst mit viermal so viel Vorhersagen auf das zweite Kommen des Herrn Jesus leben viele Christen ähnlich dem Volk Israel nicht richtig. Sie leben falsch. Und das ist, warum ich mit uns, ja, noch einmal nachdenken möchte. Was ist eigentlich das Bedeutende, das Wichtigste für uns, die wir im Advent leben? Ja, wir leben ja immer im Advent, aber in dieser Zeit, kurz vor Weihnachten, da erinnern wir uns noch einmal daran, dass wir eigentlich jeden Tag unseres Lebens im Advent leben. Ja? So, was ist das Wichtigste? Und das Wichtigste, und ich sage uns nichts Neues, das Wichtigste sind nicht die Geschenke, obwohl die Geschenke schön sind. Das Wichtigste ist nicht diese schöne, besinnliche Zeit, auch wenn es etwas Schönes ist. Das Wichtigste ist nicht der Glühwein. Trinkt von euch jemand Glühwein? Doch, ja? Du kannst nachher auf mich zukommen und wir können ein seelsorgerliches Gespräch haben. No, ich mache nur Quatsch. Ja, ich hab auch Glühwein getrunken, das ist kein Problem. Hier in Kanada trinkt man was? Eggnog? Also das kriege ich kaum runter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeder hat ja so seinen eigenen Geschmack. Ja, so manche trinken eben Eggnog. Ja. Und so schön, wie das auch ist, man kann das genießen und sollte auch genießen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Ja. So in unserer Predigt vor einer Woche haben wir darüber nachgedacht, über diese Freude, zu der wir herausgefordert werden von Gott selbst. Ja? Und ich bete darum, dass euch diese Herausforderung Gottes doch nachgeht und ihr darüber immer wieder überlegt, wie gut ihr es habt, wenn ihr euer Leben Christus anvertraut habt und wie viel Segen euch dadurch schon auf euch gekommen ist, durch die Jahre hindurch. Und welch einen gewaltigen Segen ihr wirklich noch haben werdet, wenn ihr in die Ewigkeit eingeht. So, ich habe gestern zum Beispiel mit Uli gesprochen, Uli Zabel, als ich ihn besucht habe. Und ja, ihm ging es nicht gut, aber er sagt, ich bin getrost. Und sogar in seiner Schwäche und mit seinen Schmerzen hat er immer noch, ja, gelacht. Und wir konnten gemeinsam nachher noch beten. Er sagt, ich bin getrost, weil ich ganz genau weiß, wohin ich gehe. Nicht, dass die Schrecken des Todes verschwinden. Die sind da. Ja, man möchte nicht zu viel leiden. Man weiß nicht, was einem noch begegnet, aber man weiß, was danach kommt. Und das ist doch etwas Gewaltiges, etwas Tröstliches, etwas Herrliches. So, heute machen wir weiter. Und das Zweite, was wir sehen in unserem Text, ja, ist diese interessante Herausforderung, die wir auf gar keinen Fall verpassen dürfen. Und mir geht das genauso wahrscheinlich wie euch. Man liest durch den Text so schnell und denkt, oh, das kenne ich, lass uns weitermachen. Ja, wir müssen langsamer werden. Und das wollen wir auch in unseren Bibelstunden und auch in unseren Predigten. Schaut einmal, was der Text sagt. Und hier sehen wir eine besondere Herausforderung Gottes zur Aufmerksamkeit. Ja, dass wir nicht voraneilen, schnell, wir müssen den Text fertig machen und dann muss ich wieder Pancakes braten oder was weiß ich. Oder ich muss zum Costco einkaufen gehen. Nein, nein. Konzentriert euch mal auf das, was das Wort Gottes wirklich sagt. So, es wird gesagt, frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze sehr, du Tochter Jerusalem. Und dann wird gesagt, was? Siehe. Steht bei euch auch siehe? Das ist tatsächlich ein Wort im Hebräischen, was als siehe im Deutschen dann übersetzt wird. Im Englischen heißt das Wort was? Behold. Ja? Und wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, dass dieses Wort siehe oder behold ein sehr, sehr wichtiges Wort ist. Ja, wir sollten, dieses Wort steht dann für uns als Leser da, damit wir nicht voraneilen, sondern dass wir wie bei einem Stoppschild stehen bleiben und überlegen, was wird eigentlich gesagt? Was ist die Bedeutung dessen, was nun kommt oder ja, was Gott nun als nächstes sagt? Ich will hier uns auf etwas aufmerksam machen. Ich habe schon einmal davon gesprochen, vor langer, langer Zeit. Es gibt in der biblischen Interpretation ein bestimmtes Prinzip. Und das Prinzip heißt das Prinzip der Ersterwähnung. Vielleicht können einige von euch sich daran erinnern. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Wort seht, wie zum Beispiel hier siehe oder behold, dann müssen wir uns fragen, okay, in der Heiligen Schrift, wenn wir mit Genesis anfangen, also mit 1. Mose anfangen, bis Offenbarung, wo wird zum ersten Mal dieses Wort siehe oder behold gebraucht? Und die Bibellehrer sagen uns, dass interessanterweise die Bibel das so macht, dass wenn wir zurückgehen und sehen, wo das zum ersten Mal gebraucht worden ist, dieses bestimmte Wort, wie zum Beispiel siehe, alle anderen Erwähnungen dieses Wortes auf diese zum ersten Mal gebrauchte Stelle sich aufbauend beziehen. Ja, das hört sich kompliziert an, aber im Grunde genommen ist das, wo es das erste Mal gebraucht wird, wird uns die Erklärung gegeben, wie wir das Wort verstehen oder interpretieren sollen und müssen. Das erste Mal, wo das Wort siehe gebraucht wird, ist in 1. Buch Mose. 1. Mose 1, Vers 29, und da lesen wir Folgendes. Hört mal genau hin, oder ihr könnt gerne aufschlagen. 1. Mose 1, Vers 29, und Gott sprach, siehe. So, wiederum, pass auf. Passt auf, was Gott hier sagt. Er sagt, Gott sagt, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben. Gott gibt seinen oder den Menschen Gewächs, ja, samentragende Gewächs, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen, unter anderem. Ja? Und hören diese Aussage Gottes, ja, muss der Leser aufmerksam werden und verstehen, die Schöpfung, ja, ist etwas, was Gott dem Menschen anvertraut hat, im Garten Eden, hier geht es noch darum. Ja, und vorher, im Vers 28, sagte Gott Folgendes, und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel und über das Vieh und das Getier, das auf der Erde kriecht. Und dann sagt Gott, siehe, seid aufmerksam, das ist es, was ich euch gebe. Ja? Ihr denkt, naja, warum betont der Prediger das so besonders? Ich will das schlicht und einfach uns so vor die Augen stellen, ja, der Unterschied zwischen dem, was die Menschen sagen und glauben und dann in diesem Glauben auch falsch leben und dem, was eigentlich Gott sagt, was die Realität ist und dass wir für uns als Menschen Gottes diese Realität, die Gott uns vor die Augen stellt, das ist das Wichtigste. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, aber gerade zu dieser Zeit gibt es eine große Konferenz in Dubai. Habt ihr davon gehört, gelesen? Das ist die Weltklimakonferenz. Vielleicht habt ihr diese Buchstaben gesehen, COP28. COP28. Ja, das ist die sogenannte Weltklimakonferenz, wie gesagt, die in Dubai stattfindet. Und Delegierte, also aus der ganzen Welt, aus 170 Staaten, sind nun zusammengekommen in Dubai, um über die Gefahr der Klimaänderung zu diskutieren und dann einen Aktionsplan, ja, was sollen wir machen, noch einmal auszuformulieren, damit die Welt gerettet wird, ja, damit man nicht so viel Kohle gebraucht und Öl gebraucht und vor allem keine Atomenergie. Ja. Und ich habe mal nachgelesen, stellt euch vor, 97.000 Menschen sind zu dieser Konferenz gekommen. 97.000, das ist außerordentlich. Ja. Ich war aber enttäuscht. Ja. Aus 170 Staaten sind diese 97.000 Menschen gekommen. Keiner von ihnen ist mit dem Fahrrad gekommen. Wir sind hier alle nach Dubai gekommen, was denkt ihr? Per Anhalter. Mit Flugzeug. Und viele davon mit ihren eigenen Flugzeugen. Ja? So, wenn diese Menschen den Planeten retten wollen, dann sollten sie doch mit einem guten Beispiel vorangehen. Machen die nicht. Die fliegen mit diesen großen Flugzeugen. Aber euch, mir, sagen die, kauft ihr ein Fahrrad. Fahr Fahrrad. Du darfst kein Auto mehr fahren. Nicht nur das, die sagen euch, was ihr essen sollt. Ihr sollt kein Fleisch mehr essen. Und auch kein Käse. Ja, was ihr essen sollt, habt ihr das mitbekommen? Das sind die Bugs. Ja, was immer. Ich will davon nicht reden. Wie auch immer, diese Konferenz, die Antrittsrede, sagt man das so im Deutschen, die erste Rede, die Antrittsrede, sagt man das? Wisst ihr, wer die gehalten hat? Der vorhergehende Prinz Charles, der jetzt König ist, Charles III. Ja, und das ist unter anderem, was er gesagt hat. Ich will nicht viel sagen, ich will nur auf etwas hinweisen. Oh, übrigens, die Reporter sagen uns, habt ihr das Wort Carbon Print gehört? Die schreiben Folgendes: This event is said to have the biggest carbon footprint in history. Ausgenommen der Kriege. So, die Umweltverschmutzung durch diese Konferenz ist so groß wie bei keiner anderen Konferenz, die es hier gegeben hat. So, ja, und wir verstehen, die ganzen Menschen, die da zusammenkommen, das ist eine Umweltmafia. Ja, die wollen für sich etwas anderes wie für die Normalsterblichen, und das sind wir. So, König Charles III. Hat Folgendes gesagt, hört mal genau hin, in seiner Antrittsrede. Er macht oft diese Antrittsreden, interessanterweise. Ja. In Paris war eine, da hat er auch eine Antrittsrede gehalten, ich muss mal gucken. Er spielt eine sehr, sehr große Rolle. Naja, wir wissen, er spricht auch zu den Blumen, ja, so. Deshalb haben die ihn vielleicht gewählt, dass er diese Antrittsrede hält. So, er hat gesagt, die Erde gehört uns nicht als Menschen. Wir gehören der Erde. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt genau etwas anderes. Und wir wissen genau, was er meint. Er meint, spricht von der Mutter Erde, ja, zu der wir dann gehören. So, hier geht es eigentlich um eine Religion, zu der wir dann als Menschen gehören und die, ja, wo wir nun die Mutter Erde anbeten und so weiter und so weiter. Aber ja, an diesem Reden können wir ganz genau erkennen, wie weit die Menschen sich entfernt haben von der Realität, von der Gott spricht in seinem Wort. Ja? Und damit wir verstehen, dass diese Realität bedeutend ist, dass Gott uns als Menschen die Erde anvertraut, dass die Erde uns gehört und nicht wir zur Erde, sagt Gott, siehe, seid aufmerksam, betet nicht die Erde an, Mutter Erde, sondern Gott, den Schöpfer. Ja? Und Gott, der Schöpfer, hat seine Schöpfung dem Menschen gegeben, hat gesagt, verwaltet es richtig. Dass das nicht geschieht, das weiß ich auch. Seit dem Sündenfall ist alles durcheinander und der Mensch geht mit der Erde falsch um. Und das stimmt. Ja? Nichtsdestotrotz ist die Realität, die wir in dem Worte Gottes finden, dass Gott dem Menschen die Erde gibt. Das ist das. Das ist die Realität. Ja? Und wir, wie gesagt, wir als Kinder Gottes, wir als Menschen Gottes, wir müssen verantwortungsbewusst mit der Natur umgehen und nicht einfach so, ja, so oberflächlich darüber hinwegschauen. Deshalb, siehe, sei wachsam. Ja? Und ich denke, uns ist das bewusst. Wenn wir die Bibel lesen, aufmerksam lesen, dann verstehen wir, dass dieses Wort siehe, beholt, sehr, sehr wichtig ist. Im Alten Testament wird es 841 Mal gebraucht, im Neuen Testament 1527 Mal. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn dieses Wort siehe kommt, und ab heute könnt ihr das ja mal machen. Ja, wenn ihr stille Zeit habt und das Wort lest, siehe, haltet an und schaut mal, was genau gesagt wird. So, was sollen wir erkennen? Was sollen wir erkennen? Ja, wozu ruft Gott uns auf? Ja, und das ist eigentlich präzise ausformuliert. Ich kann euch sagen, die Schrift sagt uns. Ja, schön, wunderbar, ihr Lieben. Gott sagt uns das, ja, was wir hier lesen. Was sollen wir als seine Menschen nun verstehen, was nun gesagt wird? Und was wird gesagt? Es wird gesagt, dein König kommt. Dein König kommt. Es ist nicht eine Vermutung, es ist nicht ein Aberglaube, es ist nicht ein Märchen. Realität. Dein König kommt. Und er kommt nicht nur, was sagt der Text? Er kommt zu dir. So persönlich ist das. Er kommt zu dir. Wir denken darüber nach. Und wir denken, wunderbar, König hier, König da, alles ist so wunderbar. Weiß ich schon, lass uns weitermachen. Nein, ich will mit uns nicht weitermachen. Wir dürfen nicht so schnell über den Text hier hinwegfegen. Ich hoffe, dass wir gehört haben, was Gott uns sagt. Gott selbst sagt uns, dass derjenige, der kommt, wer kommt? Wir wissen es, Jesus Christus kommt. Er ist dein König. Nicht irgendein König, sondern dein König, dein persönlicher König. So, lass uns überlegen, was das genau meint. Es bedeutet als allererstes, das, was ich schon erwähnt habe, die Zeit ist vorangerückt, was ich letztes Mal erwähnt habe, dass wir als Kinder Gottes, wir haben einen König, ihr Lieben. Wir haben einen König. Was meint das, dass wir einen König haben? Was meint es, dass Jesus Christus unser König ist? Das meint. Und das ist ja das Problem mit vielen Christen. Oh, sie mögen den Titel, sie mögen den Namen, aber sie mögen die Realität nicht, dass der König Jesus Christus die Autorität hat über alles in ihrem Leben. So, ich mache diesem König nichts vor. Ich sage ihm nichts vor, wie er regieren muss, was er tun muss. Wer sagt wem was? Mein König sagt mir, wie ich zu leben habe, oder? Und das ist auch das Problem, was wir hier im Westen lebende Menschen haben. Wir schauen uns diese Königshäuser an, in Norwegen, in Schweden, in Großbritannien und denken, naja, King Charles, was für eine Autorität hat er denn? Der hat keine Autorität. Der hat keine Autorität. Diese Königshäuser dort in diesen Ländern, die haben eine repräsentative Funktion, aber keine wirkliche Autorität. Und oft verwechseln wir das auch mit Jesus. Aber ein echter König in einer echten Monarchie, der hat die Autorität über alles, über unser Leben. Und dieser König, er kann uns zu einem Minister machen, er kann uns ins Gefängnis werfen. Kann er das? Hat er die Autorität dazu? Ja, hat er. Das ist die Autorität, die Jesus Christus besitzt und in meinem Leben gerade jetzt auch haben muss. Das heißt, die Dinge, die mein König sagt in seinem Wort, das ist für mich das Ausschlaggebende. Was die Menschen denken, was die Menschen lehren und die haben allerhand Unfug mir beibringen wollen. Ja, von meiner Kindheit an bis heute. Ich gucke mir die Nachrichten an und ich weiß genau, das ist Lüge. Was die erzählen. Ich kann das erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber ich weiß genau, das ist Lüge. Das ist ein Programm, was die Weltmenschen durchziehen wollen, Ja, und hinter diesem Programm stehen andere Leute, die es gut für sich meinen, aber nicht gut für euch. Die Realität, die mir das Wort aufzeigt in dem Wort. Ich muss es verstehen. Das ist der König, mein König, der zu mir spricht. Und das ist die Autorität, die für mich ausschlaggebend ist. Ganz kurz, ganz kurz. Ich muss jetzt zur Landung ansetzen. Ich habe nur zwei Drittel von dem gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich will einmal von der Autorität des Herrn Jesus sprechen. Welche Autorität ist das, die der Herr Jesus, mein König, wirklich hat? Und wir werden nur einen Bruchteil dessen sehen, was für eine Autorität er wirklich sein. Erst wenn wir ihn vom Angesicht zu Angesicht sehen, dann werden wir erkennen, wer dieser Jesus ist. Und genau wie Johannes, sein Jünger, Apostel, werden wir niederfallen. Sehend, welch eine Macht das wirklich ist, die Jesus besitzt. Welch eine Herrlichkeit das ist. Was ist mit Johannes passiert? Er war der Lieblingsjünger Jesu. Er sieht den verherrlichten Jesu, er bricht zusammen und ist wie tot. Und ihr will verstehen, die Herrlichkeit Jesu, das wird so außerordentlich sein. Okay, was sagt uns die Schrift sprechend von der Autorität Jesu? Wir lesen, dass Jesus Autorität hat über die Natur. Stimmt das? Über die Natur? Was hat er gemacht? Er sagt, sei still, der See wird still. Von jetzt auf gleich. Autorität Jesu. Jesus hat die Autorität über die Sünde. Oh, das lesen wir immer und immer wieder. Dass Jesus zum Menschen sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer, die regen sich auf. Die springen im Dreieck. Die sagen, wer kann wirklich Sünden vergeben als Gott allein? Stimmt's? Ja, stimmt. Jesus ist Gott, er kann das machen. Der hat die Autorität dazu. Jesus hat Autorität über jede Krankheit. Nicht nur manche Krankheiten, sondern jede Krankheit. Lukas 4 zeigt uns das. Jesus hat die Autorität über die bösen Geister und Dämonen. Stimmt das? Ja. Und das Interessante ist ja, als Jesus diesem Besessenen von Gadarena oder von Gadara begegnet, die Dämonen wissen genau, wer Jesus ist. Und die haben Angst. Die haben Angst. Jesus hat Autorität über den Tod. Jesus hat jede Beerdigung ruiniert. Die Toten sind auferstanden. Ja, der Sohn der Witwe von Nain ist auferstanden. Lazarus ist wieder erweckt worden zum Leben. Ja? Und schließlich sagt Jesus selbst, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. So ihr Lieben, und entweder stimmt das oder das stimmt nicht. Da gibt es nichts dazwischen. So, wenn Jesus aber das sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde. Wer ist Jesus wirklich für uns? Ja? Jemand, mit dem wir rumspielen können? Dem wir etwas vormachen können, wir verstehen, nein, 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 nein. Der König, der kommt, auf den schon in Sacharja hingewiesen worden ist, das ist der König der Ehren, das ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wir müssen das verstehen. Und dann müssen wir genauso leben. Wir müssen im Gehorsam diesem König gegenüber leben. So leben wir richtig im Advent. So, nur im Gehorsam. Möge Gott sein Wort an uns segnen, ihr Lieben. Amen.